Ein großer Prediger hat einmal gesagt, wenn du einmal im Himmel bist, wirst du dich über mehrere Dinge wundern. Erstens, dass du selber da bist. Zweitens, wer alles noch da ist. Und drittens, wer alles nicht da ist. Harte Aussage. Ich ergänze, ich vermute, ich werde mich dereinst im Himmel auch noch über einiges mehr wundern. Zum Beispiel werde ich mich darüber wundern, wie Gott das hinbekommt, dass die Eissorte Cookies and Cream genauso schmeckt wie hier und zugleich meinen Fitnessgrad erhöht. Ich werde mich darüber wundern, wie wir das im Himmel hinbekommen, dass wir uns die besten Witze aller Zeiten erzählen, ohne eine Spur von Bosheit. Und wir werden uns alle zusammen darüber wundern, wie Gott das hinbekommt, absolut unbestechlich gerecht zu sein und überfließend und verschwenderisch in seiner Gnade. Beides gleichzeitig. Um beides geht's im Text, den wir uns heute anschauen werden, um den Ernst der Entscheidung für Jesus, das ist eine ernste Sache, und um die verschwenderische Gnade Gottes. Lukas 13, die Verse 22 bis 30. Vier Gedanken zum Text. Der erste, das Ziel im Hinterkopf. Nächste Folie. Erstens, das Ziel im Hinterkopf. Ich lese den ersten Vers unseres Textes aus Lukas 13. Da heißt es, und er, Jesus, ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Wenn man sich das wörtlich im Urtext anschaut, kann man auch übersetzen, er machte Boden gut. Er bewegte sich vorwärts. Er machte Boden gut. Und die ganze Zeit, während er lehrte, predigte, heilte, war er zugleich unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem. Also, gehend und lehrend. Walk and talk nennt man das. In amerikanischen Politfernsehserien ist das bekannt geworden vor einigen Jahren, dass die Charaktere in einem unglaublichen Tempo durch die Gegend laufen und dabei unglaublich schnell, unglaublich schlagfertige Dialoge sich liefern. Walk and talk, was im amerikanischen Politfernsehen seit einigen Jahren in ist, findet sich schon im Neuen Testament. Jesus nämlich ist die ganze Zeit unterwegs, walking und lehrt. Talking gleichzeitig, das heißt, er hat den Blick für einzelne Menschen, denen er etwas von Gottes Güte und Gottes Realität vermittelt, die er gesund macht und heil macht. Und gleichzeitig bewegt er sich stetig, zielstrebig auf sein Ziel zu. Die große Überschrift über seinem Leben lautet, ich bin unterwegs nach Jerusalem, unterwegs zu Kreuz und Auferstehung. Und das ist auch die Überschrift über all das, was jetzt folgt. Jesus ist auf dem Weg zu Kreuz und Auferstehung. Die ganze Zeit hat er ein klares Ziel und das ist das, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir uns jetzt den folgenden Text anschauen. Zweiter Gedanke, zweitens, nächste Folie, die Frage zum Einstieg. Im nächsten Vers, Vers 23 heißt es, es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Das ist so eine antike Art und Weise, ein theologisches Gespräch in Gang zu bringen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Gespräch in Gang bringen kann. Ich habe zum Beispiel mal gehört, jetzt ganz untheologisch, ganz alltäglich, wenn man irgendwo mit einer wildfremden Gruppe von Menschen ein Gespräch in Gang bringen möchte, sollte man zum Beispiel einen Satz sagen wie, also Brot kann man ja nicht einfrieren, ne? Schon sind alle in einem wilden Disput. Das stimmt übrigens nicht, Brot kann man wunderbar einfrieren, aber das muss man ja nicht vorwegnehmen, ne? Solche Sätze gibt es auch für typische Hauskreisgespräche. Wenn man so einen etwas müden Hauskreis in Gang bringen möchte, muss man nur fragen, sag mal, wie seht ihr das eigentlich mit dem Thema Erwählung und Vorherbestimmung? Ja? Schon ist der ganze Hauskreis wild am Diskutieren. Damals war so eine Frage, ne, im Frühjudentum zur Zeit von Jesus, war so eine Frage, na, werden eigentlich viele selig oder wenige selig? Das war eine spekulative Frage, über die man wunderbar diskutieren konnte. Das heißt, es geht dem Fragesteller möglicherweise gar nicht so sehr um sich selbst, sondern er hat einfach Lust, mit Jesus so ein bisschen theologisch zu diskutieren. Es geht ihm um die Diskussion an sich. Und dazu ist Jesus nicht da. Jesus antwortet auf solche Fragen immer geradezu unbequem persönlich. Ich lese weiter aus Vers 23. Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. ringt darum, sagt Jesus. Im Griechischen steht da das Verb, der Imperativ agonizeste, Agonie steckt da drin. Das ist das gleiche Wort, das man verwendet, um Wettkämpfer im Wettkampf zu beschreiben. Wettläufer zum Beispiel, ein 100-Meter-Sprinter, der zum zerreißten, gespannten Sehnen im Startblock hockt. Und dann hört man den Startschuss und er rast und explodiert in Bewegung. Ich musste mich da richtig hineindenken, weil das sehr weit weg ist von meinem persönlichen Alter. Ja. Aber vielleicht kennen einige von euch das ja. Ich kenne das nur aus dem Fernsehen, ja. Also, aber es ist schön anzuschauen. Ringt darum, ja, mit der gleichen Energie, mit der ein solcher Wettläufer alles gibt für den Sieg. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Das ist eine ernste Sache. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben, sagt Jesus, als dass du mit deinem Leben auf der richtigen Fährte bist. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, heißt es nicht immer in der Bibel und auch hier in unseren Predigten, die ganze Sache mit dem Glauben ist ein Geschenk. Gott schenkt uns seine Liebe, wir müssen nichts dafür tun. Und jetzt heißt es, ringt darum. Es stimmt, dass Gott uns seine Liebe schenkt und wir müssen nichts dafür tun. Wir können gar nichts dafür tun. Wir können uns seine Liebe nicht verdienen. Und weil das stimmt und weil Jesus genau das an anderer Stelle ganz deutlich sagt und das ganze Neue Testament sagt das an anderer Stelle ganz deutlich, sollten wir hier in diesem Text auch genau hinschauen. Genau hinschauen ist sowieso immer gut, wenn man die Bibel liest. Wie viele unselige Missverständnisse könnten vermieden werden, wenn Leute mal genau hinschauen, was da in so einem Bibeltext tatsächlich steht. Wenn sie übrigens überhaupt mal in die Bibel reinschauen, könnte man also viele Missverständnisse vermeiden. Jesus sagt nämlich hier nicht, Leute, ihr müsst ganz viel tun, damit ihr in den Himmel kommt. Und es wird knapp. Sondern er sagt, es ist eine enge Pforte. Es gibt einen einzigen Punkt, auf den es ankommt. Diesen einen Punkt dürft ihr nicht verpassen. Es geht nicht um ein mehr oder weniger an Tun, sondern es geht darum, dass ich mich an die richtige Stelle wende. Diesen einen Punkt, sagt Jesus, dürft ihr nicht verpassen. Drittens, nächste Folie, der Ruf zur Entscheidung. Ich lese die Verse 25 bis 28. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Sagen wir mal so, das ist eine der weniger beliebten Stellen im Neuen Testament. Es gibt also verschiedene Kategorien von Predigten im Verhältnis zu Bibeltexten. Ja? Also es gibt beliebte Bibelstellen, über die wird oft gepredigt. Top 1, Zachäus. Ja, über den habe ich übrigens auch schon oft gerne gepredigt. Zachäus wird überall, jeder, der Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht, biblischen Unterricht, Predigtkarriere hinter sich hat, weiß, Zachäus kommt immer ganz häufig vor. Man könnte sich vorstellen, dass die ganze Bibel voller Zachäus ist. Dabei kommt er nur ein einziges Mal vor. Ist auch eine tolle Geschichte, aber gibt's nur ein einziges Mal. Dann gibt es Bibeltexte, die sind beliebt. Das sind coole Texte, aber die werden leider sehr selten gepredigt. Mein persönlicher Favorit an dieser Stelle ist Eutychus in Apostelgeschichte 20. Eutychus ist ein Mann in einer kleinen Gemeinde, in der Paulus predigt. Und er predigt dort in einem Abendgottesdienst. Eutychus sitzt auf dem Fensterbrett, hört zu. Und weil Paulus so lange predigt, fällt Eutychus in einen tiefen Schlaf und fällt aus dem Fenster. Und alle sagen, oh nein, er ist tot. Und Paulus sagt, macht kein Getümmel, er schläft nur. Und dann erweckt er ihn wieder auf und sie sind alle nicht wenig getröstet. Super cooler Text. Ich habe noch nie eine Predigt dazu gehört, also habe ich selber mal eine dazu gehalten. Man lernt nämlich ganz viel über den urchristlichen Gottesdienst, also nicht über das Predigtschlafen. Okay, beliebte Texte, die selten gepredigt werden. Und dann gibt es unbeliebte Texte, über die wird so oder so selten gepredigt. Und dazu gehört möglicherweise dieser Text hier mit dem Heulen und Zähneklappern. Aber passen wir wieder genau auf, was genau ist gemeint. Erinnern wir uns an die Gesprächssituation. Zu wem redet Jesus da? Jesus redet nicht zu seinen Jüngern, die ihn ganz besorgt fragen, folgen wir dir wirklich genug nach? Jesus redet hier nicht zu Christen, die zweifeln, ob Gott sie wirklich liebt. sondern Jesus redet hier zu einem distanzierten Zuschauer, der sich das Ganze anguckt und sagt, hochinteressant das mit dem Jesus, aber ach, wir haben das nicht nötig. Wir gehören ja sowieso schon zu Gottes Volk. Und zu solchen Zuschauern sagt Jesus, Leute, die Tür steht doch offen. Irgendwann ist sie zu, aber jetzt steht sie noch offen. Und jetzt habt ihr die Chance, zu mir zu kommen, aber später, irgendwann ist die Tür zu. Und dann nützt es euch überhaupt nichts, dass ihr euer Leben lang vor dieser Tür gestanden habt und zugeguckt habt. Die Nähe nützt euch nichts, wenn ihr niemals zu mir gekommen seid. Und deswegen, um Himmels Willen, sagt Jesus, schiebt die Entscheidung für mich nicht auf ewig auf. Manche Menschen, die damals Jesus miterlebt haben, haben nämlich gesagt, na, wie gesagt, wozu denn eigentlich Jesus? Wozu denn ein Messias oder gar ein Gottessohn? Das brauchen wir doch gar nicht. Wir haben doch Abraham, wir haben Mose und die Propheten. Wir sind doch schon Mitglieder des Clubs. Wir brauchen keinen Messias. Und Jesus sagt, das ist der springende Punkt. Seid ihr bei mir? Seid ihr durch diese Tür hindurchgegangen? Oder seid ihr weiterhin nur Zuschauer? Das ist auch gemeint, wenn der Hausherr hier in diesem Gleichnis sagt zu diesen Leuten vor der Tür, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Das kann man auch übersetzen mit, ich weiß nicht, wohin ihr gehört. Wohin gehört ihr eigentlich? Wohin gehörst du? Gehörst du mit deinem Leben und deinem Sterben zu Jesus? Und du hast jetzt in einem kurzen Moment der Stille Gelegenheit, das nochmal mit Jesus zu besprechen. Wohin gehörst du? Es gibt für dieses, ich möchte zu dir gehören, keine Voraussetzungen. Du musst nicht alles verstanden haben. Du musst schon gar nicht irgendwelche frommen Leistungen erbracht haben. Du musst noch nicht mal etwas Bestimmtes fühlen. Du brauchst nur dieses Ja zu Jesus. Ja, ich will zu dir gehören. Und dazu hast du jetzt Gelegenheit. Drittens, der Ruf zur Entscheidung. Viertens und letztens, letzte Folie, die Überraschung zum Schluss. Vers 29 und 30. Da sagt Jesus, und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Fällt euch an diesen Sätzen etwas auf? Genau, Jesus beantwortet ganz am Ende dieses Textes dann doch die Ausgangsfrage, nämlich die Frage, naja, werden jetzt eigentlich viele dabei sein oder wenige? Und Jesus sagt zweierlei. Erstens, es ist eine enge Pforte. Es kommt auf einen entscheidenden Punkt an, nämlich auf mich, ob ihr zu mir gehört. Und durch diese enge Pforte passen viel mehr und viel unterschiedlichere Menschen, als du dir vorstellen kannst. Es ist eine enge Pforte. Es kommt auf einen Punkt an und durch diese enge Pforte passen viel mehr Menschen und ganz andere Menschen, viel mehr unterschiedlichere Menschen, als du dir vorstellen kannst, weil Jesus jeden erreichen kann, auch jede Kultur. Ost, West, Nord, Süd. Deswegen gehört zur DNA des Christseins das Multikulturelle. Unser Glaube ist ein multikultureller Glaube. Das tut mir persönlich leid für alle Menschen, die glauben, dass alle Christen in aller Welt sich ausschließlich von Schwarzbrot und Wurstgulasch ernähren sollten. Am Ende im Reich Gottes sind Menschen aller Herren und Damen Länder dabei, aller Kulturen. Es wird eine sehr bunte Angelegenheit sein. Alle sind dabei. Deutsche, Franzosen und Spanier, Syrer, Japaner und Brasilianer, Amerikaner, Mexikaner, Puerto Ricaner, selbst Schwaben, Bayern und Hessen werden am Ende miteinander versöhnt sein. Vielleicht erst am jüngsten Tag, einige von Ihnen vielleicht auch erst in den Abendstunden des jüngsten Tages. Aber miteinander versöhnt werden sie gemeinsam die Schönheit, die Größe und die Buntheit Gottes feiern. Das ist das, was Gott hinbekommt. So bekommt er das hin, was ich eingangs gesagt habe, dass er absolut unbestechlich gerecht ist und zugleich überfließend, verschwenderisch, einfallsreich in seiner Gnade. Denn die Entscheidung ist ernst. Es ist eine enge Pforte. Es kommt allein auf diese eine Tür an. Jesus selbst, der von sich im Johannesevangelium sagt, ich bin die Tür. Wenn ihr durch mich hindurch geht, dann seid ihr bei Gott. Auf diese eine Tür kommt es an. Und durch diese enge Tür passen Unmengen von Menschen und Unmengen von unterschiedlichen Charakteren und Typen. Und wer sich darauf freut und wer auf dieses Ziel hinlebt, der bringt durch diese Tür am besten noch eine ganze Reihe anderer Menschen mit. Dazu helfe uns Gott. Amen.